dann ist die erste Herausforderung erstmal, was sind eigentlich die Lerninhalte, die ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen muss, damit sie sich weiterentwickeln können. Und zwar entsprechend eben der unternehmerischen Tätigkeiten. Und da merken wir, dass Unternehmen das oft gar nicht wissen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa und Host der Show. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn bei Spotify oder Apple bewertet, damit noch mehr Menschen ihn hören können. Mein heutiges Thema ist das Thema Learning Analytics. Ziel der Folge ist es, zu erläutern, welche Daten es im Weiterbildungsbereich gibt und wie man sie interpretieren kann. Außerdem möchte ich Tipps zum Umgang mit Herausforderungen wie dem Datenschutz geben. Dafür habe ich mir Marco Albrecht eingeladen. Marco ist Gründer und CIO von Apose. Eine der Apose Hauptaktivitäten ist der Aufbau einer multidimensionalen Datenplattform für HR-Daten. Marco kennt sich auf dem Gebiet mit Datenlernerverstehen also bestens aus. In dem Sinne sage ich direkt einmal viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Marco, sehr schön, dass du heute hier im Podcast bist.
Hallo Vanessa, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Da sich das Thema heute um Daten dreht, eine vielleicht etwas andere Einstiegsfrage. Mit welchen persönlichen Daten beschäftigst du dich derzeit und warum? Was sagen die Daten über dich aus? Ich fange jetzt zum Beispiel einfach mal an, damit du dir was vorstellen kannst. Nummer 1 ist bei mir mein Kontostand, da wir gerade ein Haus bauen. Und Nummer 2 die Schlafanalyse von meiner Apple Watch, da ich Zwillinge 2 Jahre alt habe und Schlaf dementsprechend bei uns ein großes Thema ist. Was sind deine persönlichen Daten?
Das ist eine spannende Frage. Und wir, ich habe tatsächlich gerade ein paar Daten, mit denen ich mich beschäftige, weil wir eine pubertierende 14-Jährige zu Hause haben, die gerade irgendwie so ein bisschen eine Eigendynamik entwickelt, die uns nicht so ganz, ganz gut gefällt. Und deswegen beschäftige ich mich gerade quasi damit, was ich als quasi Teil des Systems, der jetzt in dem Fall ja auch einen Einfluss auf die Erziehung hat, wie ich mich da verhalten kann und wenn man das in Daten ausdrückt, was so die Daten bei mir sind, die ich irgendwie justieren, angucken, auswerten muss, um da vielleicht etwas anderen Einfluss nehmen zu können und mich anders zu positionieren.
Ja, das sind zum Beispiel was für Daten?
Also worüber rede ich dem Kind? Wie viel Einfluss nehme ich? Wie viel Freiheiten gebe ich? Und da guckt man natürlich dann viel auch ins Umfeld. Was machen andere?
Ja.
Weil wir viele, viele Diskussionen haben. Ja, aber Freundinnen dürfen dieses und jenes und sonst was. Und dann erhebt man natürlich jetzt erstmal Daten und guckt so ein bisschen um sich herum. Wie machen das eigentlich andere? Wo ich ja selber merke, das sind so Daten und Informationen, wo ich vielleicht gar nicht so viel hingeguckt habe in letzter Zeit, was jetzt aber gerade eine Bedeutung gekriegt hat über eben diesen Kontext, ne, weil wir in der Situation sind.
Es zeigt auch sehr schön, dass Daten überall sind, wenn man einfach mal hinschaut. Das ist halt auch sehr spannend für unser Thema nachher. Aber deswegen gehen wir jetzt auch mal weg von pubertierenden Teenagern vielleicht zu deinem Unternehmen Apose. Von eurer Website habe ich mir einen Satz notiert. Eine der Apose Hauptaktivitäten ist der Aufbau einer multidimensionalen Datenplattform für HR-Daten. Was heißt das denn konkret? Also stellst du dein Unternehmen vielleicht unseren Zuhörenden mal in einem kurzen Elevator-Pitch vor?
Ja, sehr gerne. Also du hast es ja gerade schon gesagt, wir beschäftigen uns mit Daten das heißt, in erster Linie sammeln wir erstmal Daten. Wir sammeln Daten und zwar weltweit und die haben im Moment erstmal noch gar nichts mit Persönlichkeiten zu tun, sondern da geht es nur darum, welche Skills gibt es so in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Kulturen. Was uns interessiert ist, welche Skills gibt es da, wie werden die eingesetzt, in welcher Kombination treten die auf, wie ist Angebot und Nachfrage. Gibt es da vielleicht, ich sag mal, Bedeutungen, die sich auch verändern, wenn sich im Kontext ändert? Das sind Daten, die wir sammeln, die wir dann aus verschiedenen Perspektiven angucken, mit der Idee, dann Menschen in Unternehmen, das können festangestellte Mitarbeiter sein, das können Mitarbeitende sein, Freelancer in einem Unternehmen tätig sind, um dann hinterher da zu gucken, wie müssen sich denn eigentlich Mitarbeiter entwickeln, wie können sich Mitarbeiter entwickeln, sind Mitarbeiter eigentlich entsprechend ihrer Skills und Kompetenzen, die sie haben, die man ja, über einen entsprechenden Werdegang oder eben ein Berufsleben oder auch ein privates Leben entwickelt, wie können die eingesetzt werden, sodass ich vielleicht auch eine höhere Zufriedenheit bei Mitarbeitenden habe, ein höheres Engagement, was dann, sagen wir jetzt den Job, weil wir bauen ja Anwendungen für Unternehmen und auch für Einzelpersonen, jetzt Freelancer, dass ich halt dann gucken kann und sagen kann, okay, ich mache da auch irgendwas, was mir Spaß macht.
Ja.
Oder wenn ich was Neues machen will, weil ich sage, ich habe jetzt lange genug, beispielsweise, ich hatte schon mal so einen Wendepunkt in der IT gearbeitet, ich will jetzt nochmal was Neues machen, was passt denn eigentlich zu mir als Person?
Ja.
Und diese Daten, die sammeln wir in eben dieser, uns beide sagen, multidimensionalen Datenplattform und dann nutzen wir, Machine Learning Komponenten, also KI, mathematische Modelle, statistische Verfahren, um die Daten halt anzugucken und dann am Ende, beantworten wir, nennen das Forschungsfragen, die wir beantworten. Eine Forschungsfrage könnte zum Beispiel sein, die Kombination an Skills, die ich, Marco, jetzt hier, ich sitze in Heidelberg mit der Pause GmbH, mein Skillprofil, was ich habe, wie attraktiv ist das eigentlich für den Arbeitsmarkt hier in Heidelberg? Und sowas können wir dann ausrechnen. Und dann kann das System, und das ist dann das, wo wir weiterkommen, auch sagen, hey, wenn jetzt Marco sich überlegt, wie kann ich mich denn weiterentwickeln, dann sagen wir, guck mal, du könntest dieses oder jenes dazu lernen, weil das passt gut zu deinem Profil und es würde deine Attraktivität oder auch den Wert deines Profils, deiner Kombination an Skills hier in dem Arbeitsmarkt erhöhen. Das ist das, was uns beschäftigt bei Oppose. Und das, der Antrieb, die Ursprungsphilosophie dahinter ist einfach, dass wir sagen, Veränderungen, die stattfinden, sind immer dynamischer und finden immer schneller statt. Und da halt hinzugehen und zu sagen, okay, trotz all dem, was sich da verändert im Bereich KI, künstlicher Intelligenz oder eben dann auch im Bereich Robotics, weil wir viele Gespräche auch mit Kunden führen, sagen, ja, es werden Arbeitsplätze zukünftig wegfallen, weil die durch Roboter übernommen werden. Da ist unsere Philosophie, trotz KI und Robotics wird der Mensch Dreh- und Angelpunkt von unternehmerischem Erfolg bleiben.
Ja.
Und die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist zu gucken, wie setze ich denn die Potenziale, die jetzt jeder Mensch irgendwie mit sich bringt, wie setze ich die richtig ein und gut ein, sodass Unternehmen jetzt mit den aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive, weil man will ja unternehmerischem Erfolg, aber auch Mitarbeiter mit persönlichem Erfolg und Zufriedenheit, dass ich da im Prinzip so eine richtig gute, eigentlich die optimale Balance finde. Das ist das, womit wir uns beschäftigen. Deswegen sammeln wir Daten.
Ja, super spannend. Lass uns jetzt mal das Thema Learning Analytics einsteigen. Vielleicht für den Anfang, wir haben es jetzt schon so beim Vorgespräch, was sind so die persönlichen Daten, haben wir schon mal festgestellt, es gibt Daten, die sind auch erstmal vorhanden. Das ist ja auch bei Unternehmen, die jetzt vielleicht noch kein explizites Learning Analytics Programm oder Datenmanagement aufgebaut haben. Auch die werden, wenn sie Weiterbildung betreiben, irgendwelche Daten haben, die bereits vorhanden sind oder die automatisch erhoben werden. Was sind da so für Daten? Was sagen diese Daten aus? Wie kann man sie interpretieren? Aber was sind vielleicht die Grenzen von diesen Daten? Also was sagen die noch nicht aus?
Ich fange mal an, was uns begegnet, wenn wir um die Unternehmen gehen.
Ja,
also
gerne.
Wenn wir jetzt in so ein Unternehmen kommen und wir reden jetzt mit unseren Kunden oder dann auch vielleicht mit potenziellen Kunden, Unternehmen, die sich damit beschäftigen, dann treffen wir häufig auf die Situation, dass im Bereich Learning, und so ist ja auch der Kontakt zwischen Oppose und BMC im Prinzip entstanden. Es gibt da eigentlich richtig gute Lösungen, wie man Lerninhalte und Lerncontent entwickelt und wie man den zur Verfügung stellt und wo man dann den Mitarbeitern die Möglichkeit dann gibt, auch wirklich teilweise ja auch wirklich spielerische Art und Weise in diese Lerninhalte reinzugehen und sich entsprechend zu entwickeln. So, und was wir jetzt feststellen, wenn wir mit unseren Kunden reden, dann stellen wir fest, dass Unternehmen sagen, naja, wenn wir jetzt Lerninhalte für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen müssen oder das auch wollen, weil wir davon überzeugt sind, dass das eben sinnvoll ist, was eben genau das ist, was wir auch sagen, dann ist die erste Herausforderung erstmal, was sind eigentlich die Lerninhalte, die ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen muss, damit sie sich weiterentwickeln können. Und zwar entsprechend eben der unternehmerischen Tätigkeiten. Und da merken wir, dass Unternehmen das oft gar nicht wissen. Man geht halt hin und sagt, ja, ich brauche ein bisschen was von diesem und ich brauche ein bisschen was von jenem. Und dann entwickelt man entsprechende Lernkataloge. Und die sind dann auch stellenweise, wir haben jetzt ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten, da sind dann 5000 unterschiedliche Lerninhalte drin. Und jetzt sagt das Unternehmen, wir haben das Problem, weil wir wollen eigentlich in Richtung Employee Self-Learning, wir haben das Problem, die Mitarbeiter fühlen sich da irgendwie verloren und wissen eigentlich gar nicht ganz genau, was ist denn jetzt eigentlich für mich relevant? Also was soll ich denn jetzt eigentlich lernen und wo fange ich an und wo höre ich vielleicht dann irgendwann auf? Wobei dieses Aufhören gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. So, das heißt, bei uns fängt die ganze Analyse damit an, dass wir sagen, okay, wenn wir uns jetzt ein solches Unternehmen angucken, dann schauen wir, welche Kompetenzen brauche ich denn jetzt in einer entsprechenden Jobrolle? Dann gucken wir, was bringt der Mitarbeitende denn jetzt mit auf dieser Position, auf der er eingesetzt wird? Und dann schauen wir, wo gibt es denn da jetzt, ich sag mal so, Kompetenzlücken, die geschlossen werden müssen und welche Priorisierung haben die? Weil dadurch, dass wir die Daten sammeln, können wir auch ganz genau sagen, wenn der Marco jetzt irgendwie 2, 3, ich sag mal, Skills noch lernen muss, weil er da noch nicht entsprechend seine Rolle ausfüllt, dann würde das System sagen, Marco, du lernst als erstes dieses und als zweites jenes, weil das ist von der Priorisierung her für dich am sinnvollsten und damit bringst du auch den größten Mehrwert im Prinzip jetzt für dein Unternehmen. Und diese strategische Analyse, was genau ist denn jetzt eigentlich das, was jeder Einzelne dann lernen soll, immer mit Blick auf die Jobrolle, in der ich im Moment bin, das ist eine Sache, wo wir feststellen, gibt es in vielen Situationen nicht. Und deswegen ist das ein Schwerpunkt von dem, was wir tun. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch, ich sag mal, die Abteilungen in der Personalentwicklung oder in Abteilungen, wo dann eben diese Trainings und diese ganzen Lerninhalte erstellt werden. Da können wir natürlich hingehen und sagen, ey, wenn jetzt das Unternehmen in irgendeinem entsprechenden Geschäftsfeld aktiv ist, dann können wir auch sagen, welche Lerninhalte sind jetzt hier eigentlich relevant? Und dann können wir auch gucken, haben wir die in unseren Katalogen? Gibt es die schon in unserer Lernwelt? Oder ist das ein Lerninhalt, den wir noch entwickeln müssen?
Ja, also du sagst jetzt sozusagen, Daten, die Unternehmen fehlen, sind häufig einfach das Wissen, welche Lerninhalte gebraucht werden. Also, und das löst ihr über eine Skill-Gap-Analyse. Jetzt, welchen Daten fängt man denn an, wenn man sagt, okay, ich will jetzt diese Frage beantworten?
Genau, also dann ist eine Frage, die wir Daten, mit denen wir uns beschäftigen müssen, sind, wenn ich in einem entsprechenden Kontext, Geschäftsfeld unterwegs bin. Also nehmen wir jetzt im Bereich Financial Services, ich baue Applikationen für Fintech oder ich bin im Automotive-Bereich und baue irgendwie Head-Up-Displays für Automobile. Dann ist eine Frage, mit denen sich Unternehmen beschäftigen müssen, welche Skills und Kompetenzen brauche ich, um diese Tätigkeiten gut ausfüllen zu können. Also welche Kompetenz, welche Skills ist in meiner Organisation erforderlich, damit ich Fintech-Applikationen entwickeln kann oder eben Head-Up-Displays für Autos. Da stellen wir fest, da gibt es schon erhebliche Schwierigkeiten. Dann haben wir das zweite Thema. Ich muss dann natürlich, weil wir jetzt kommen ja aus der Gap-Analyse, eine Gap-Analyse kann ich nur machen, wenn ich irgendwie einen Soll-Zustand mit einem Ist-Zustand vergleiche. Und der Ist-Zustand jetzt in unserem Fall ist, welche Skills und welche Fähigkeiten haben denn eigentlich meine Mitarbeitenden?
Ja.
Und dann kann ich das übereinanderlegen und kann gucken, wo gibt es Lücken? Sind die Menschen, meine Mitarbeiter, die Personen auf den richtigen Jobrollen positioniert? Macht das vielleicht Sinn, dass sie irgendwas anderes machen, man dafür viel bessere Skill-Kombinationen haben, das sind dann so Sachen, die ich dann daraus ableiten kann. Aber die Daten, mit denen wir uns beschäftigen, was braucht das Unternehmen, um tatsächlich erfolgreich in dem Geschäftsfeldern unterwegs zu sein, auf das es sich konzentriert? Und anderes riesengroßes Thema, welche Skills, welche Kompetenzen haben eigentlich meine Mitarbeiter? Und wie gut passt das dann zusammen? Das machen wir dann eben in der Gap-Analyse.
Und wie kommt man jetzt an die Daten? Jetzt sage ich mal, man überlegt, ich brauche Programmierkenntnisse von Programmiersprache XY. Das lässt sich ja vielleicht dann noch über die Lebensläufe relativ einfach herausfinden. Aber man sagt auch, ich brauche jemanden, der sich mit dem Thema Innovationsmanagement auskennt und Leadership-Kompetenzen hat. Ja. Also so, dann, wenn es softer wird, wie kommt man da dran? Es wird ja schon auch komplexer.
Ja, genau. Das ist es wird auf der einen Seite komplexer und es gibt einen Teil, den kann ich als Unternehmen, den kann ich generieren. Und es gibt einen anderen Teil, den muss ich erheben und da wird es dann schwierig. Aber jetzt als Unternehmen, was brauche ich eigentlich? Weil das ist ja die erste Frage. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Kompetenzmanagement arbeiten, wir mit Kompetenzmodellen, was brauche ich jetzt für Skills, wenn ich Fintech-Anwendungen entwickeln will? Da kommt jetzt wieder unsere Daten, multidimensionale Datenplattform zum Einsatz. Wir geben dem Kunden quasi ein Referenzmodell und weil aus den Daten, die wir kennen, können wir heraus generieren, wenn ich jetzt Fintech-Anwendungen entwickeln möchte, dann weiß unser System und liefert ein sogenanntes Referenzmodell, ein Kompetenzmodell als Referenz, wo drin steht, wenn ich das machen will, brauche ich diese Jobrollen mit diesen Skills. Und ich kann von da aus das anpassen und kann das so ein bisschen auf meine Organisation halt justieren. Das ist noch vergleichsweise einfach, weil da können wir viel unterstützen und dann geben wir unseren Kunden viele Daten, die wir eben sammeln jeden Tag, einfach als Referenz und vielleicht auch Benchmark. So, dann haben wir den Teil, ich muss die Daten der Mitarbeiter, die Skills der Mitarbeiter erfassen und da wird es dann interessant, weil das geht nur durch Mithilfe der Mitarbeiter. Und da muss man sich echt gut überlegen, wie kann ich das unterstützen? Denn je besser ich die Skillprofile der Mitarbeitenden kenne, desto besser kann ich sie am Ende entwickeln und desto besser kann ich die einsetzen, was jetzt wieder zu Mitarbeiterzufriedenheit, mehr Engagement und höherem Interesse und auch einer Begeisterung führt. Das ist knifflig.
Also werden dann die einzelnen Mitarbeitenden befragt oder die Führungskräfte oder ein Mix aus beiden?
Ja, also da gibt es für uns, wenn man sich das anguckt, da gibt es keinen Königsweg und wir gehen jetzt her und wir unterscheiden schon mal die verschiedenen Skills. Also wenn wir uns ein Skillprofil einer Person angucken, dann haben wir immer eine Fachkompetenz. Die ist noch, vergleichsweise einfach zu erfassen. Da trägt der Mitarbeiter ein, welche Skills hat er denn? Was hat er für Skills in einem entsprechenden, also wenn wir jetzt gerade, weil wir bei der Programmierung waren, da würde ich dann eintragen, ich kenne halt diese Programmiersparten und ich kenne diese verschiedenen Frameworks, ich kann halt dieses und jenes. Dann haben wir Methoden-Skills, die wir unterscheiden, wo jetzt jemand sagt, ich weiß, wie Scrum geht, ich weiß auch, wie vielleicht irgendeine Projektmanagement-Methode geht. Und es geht dann dahin, bis ich weiß auch, wie man, komplexe Probleme löst. Das sind eher so Methoden-Skills. Dann haben wir noch einen dritten Bereich, der für uns relevant ist, wo wir dann hingucken und das sind Verhaltens-Skills. Also Sozialkompetenzen sozusagen. Und da geht es dann eher darum, zu wissen, wie bin ich denn eigentlich als Person? Also welche
sind
Verhaltensweisen.
Soft-Skills.
Das wäre dann der Bereich Soft-Skills. Wir gehen dort nicht auf die Persönlichkeitsprofile der Mitarbeitenden, sondern auf die Verhaltenskompetenzen der Mitarbeitenden, weil diese können wir entwickeln, entsprechenden Trainings und Tools. Aber diese drei Bereiche unterscheiden wir. Bei den Fach- und Methodenkompetenzen, da ist unsere Empfehlung immer, das passiert gemeinsam mit dem Mitarbeitenden und die Vorgesetzte ist da vielleicht eher in der Rolle, dass er dann sagt, ja, stimmt, der Marco, der kann jetzt beispielsweise programmieren und der macht dann eher eine Validierung meines Skills und bestätigt, ja stimmt, das, was der Marco da eingetragen hat, stimmt und der kann auch, weiß auch, wie Scrum geht und ist auch gut in der Projektmanagement-Methodik. Das kann dann, da ist dann eher die Rolle des Vorgesetzten, dann eher zu sagen, okay, ich bestätige das, weil auch Datenqualität ist natürlich da ein Riesenthema. Und bei den Verhaltenskompetenzen empfehlen wir immer, lasst die Mitarbeitenden einen Test machen. Also wir erfassen die Verhaltenskompetenz über einen Test, da bieten wir auch einen bei uns im System an. Das ist insofern schwierig, weil wir da natürlich dann in den Unternehmen relativ schnell auch mit den Personalvertretungen zu tun haben.
Ja.
Weil wir sollen natürlich keine Leistungskontrollen machen. Uns interessiert das ja eigentlich eher im Sinne der Personalentwicklung. Aber das ist dann immer nur so das eine Thema. Aber da empfehlen wir Test machen, weil dann wissen wir das sehr genau. Wir bieten aber auch an, dass das jetzt in dem Fall eine Führungskraft macht. Und da gibt es dann eben auch, ich sage mal, Methoden, wo wir eine Führungskraft dabei unterstützen über das System, dass sich da eine gute Einschätzung der Verhaltenskompetenz.
Jetzt haben wir schon viel über Kompetenzen gesprochen. Also Kompetenzen sind einfach ganz wichtige Daten im Weiterbildungskontext. Jetzt eine Frage, die vielleicht vielen L&D-Verantwortlichen auch unter den Nägeln brennt, wenn wir jetzt über Daten im Weiterbildungsbereich sprechen. Und zwar, Weiterbildung kostet Geld und ist oft das Erste, was wegfällt, wenn es um Einsparung geht. Auch weil es sich auf den ersten Blick nicht nachweisen lässt, wie viel Weiterbildung konkret zum Unternehmenszielen oder Erfolgen beiträgt. Würdest du die Aussage so unterschreiben?
Ja, würde ich erstmal so unterschreiben. Da machen wir sehr gute Erfahrungen mit dem Kompetenzmanagement, was wir anbieten, was ja auch Bestandteil der EMC Learning Suite ist, weil wir über die Kompetenzmodelle, weil das ist so ein bisschen das Thema, also heute ist es halt so, die Leute lernen irgendwie was und ich habe mich mal mit dem Christian Wachter, dem Geschäftsführer der EMC, unterhalten, hat gesagt, sag mal, was lernen die Leute denn eigentlich bei euch im System, weil ihr habt über 10 Millionen Lerner da drin, da ist ja richtig viel Dynamik. Und dann hört man halt, ja, die Leute lernen halt, wenn man das mal auswertet, Adobe Photoshop. Und ich so, das ist ja interessant. Ich habe ihn mal gefragt, warum die Leute das lernen. Und dann sagte der Christian, ja klar, haben wir auch gemacht. Und die Antwort ist von den Mitarbeitern, ja, ich wollte schon immer mal meine persönliche Bildersammlung zu Hause irgendwie ein bisschen organisieren und auch. Das ist natürlich spannend für den Mitarbeiter und auch super interessant für das Unternehmen, jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja. Und dadurch, dass wir ja jetzt hergehen und sagen, wir wollen eigentlich strategisch Entscheidungshilfen Mitarbeitenden an die Hand geben oder auch Unternehmen, was zu lernen ist. Deswegen führen wir Kompetenzmodelle ein und die Kompetenzmodelle, wenn ich die aufbaue, dann ist die erste Frage, was sind die Unternehmensziele? Wo soll das Unternehmen hin? Und das fließt in die Entwicklung dieser Kompetenzmodelle ein und unser System generiert dann daraus Lernvorschläge, die wirklich einen quantifizierbaren Impact auf den Businesserfolg haben.
Ja,
so, und diese ganze Thematik, was bringt denn das eigentlich? Beziehungsweise stelle ich dort entsprechendes Budget zur Verfügung, ja oder nein? Da können wir sehr gut, ich sag mal, dagegen wirken, dass diese Budgets gestrichen werden, weil wir sofort einen Business Impact aufzeigen können. Wir können sagen, wenn die Mitarbeitenden entsprechend eben unserer Vorschläge weiterentwickelt werden, dann hat das folgenden Business Impact.
Das kann man wirklich sagen, du investierst X Euro und bekommst X Euro mehr Umsatz raus, jetzt prognostiziert,
genau.
Natürlich mit einer gewissen,
genau,
Ungenauigkeit, aber.
Genau, also ich kriege mehr Umsatz raus, häufiger noch bei uns, ich spare einfach Geld, also
ja.
Kosten, ne? Weil wenn wir jetzt mit unseren Methoden da rangehen und wenn ein Kunde bei uns ein Kompetenzmanagement macht, dann haben wir beispielsweise alleine durch die Gap-Analyse, können wir dem Kunden sagen, guck mal, du hast im Moment, ich sag mal, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen als Beispiel, damit man das ein bisschen besser vor Augen hat. Ich habe jetzt 10 Stellenausschreibungen gerade draußen im Markt und unsere Kompetenz-Gap-Analyse zeigt den Unternehmen eigentlich, davon könnte ich direkt 3 oder 4 streichen, weil ich intern das Potenzial in der eigenen Organisation habe und einfach dadurch, dass ich Leute, die ich heute schon in meiner Organisation habe, Mitarbeiter in diese neue offene Jobposition entwickle, spare ich einfach Geld. Das Problem ist, viele Unternehmen haben diese Transparenz nicht und das wissen nicht, was sie eigentlich für ein Potenzial in der eigenen Organisation haben.
Ja. Wo geht's denn generell noch hin bei dem ganzen Thema Daten und Weiterbildung, Learning-Bereich, wenn man jetzt da den Blick auf KI richtet? Also was kommt da noch? Was wird möglich sein in naher Zukunft?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob es darauf irgendwie eine gute Antwort gibt. Ich kann nur sagen, was wir im Moment mit KI machen, und ich kriege natürlich so ein bisschen mit, wie meine Entwickler darüber denken, das ist ganz spannend. Und dann habe ich jetzt gerade gestern einen Artikel gelesen. Es gibt ja jetzt gerade eine Rieseninitiative, dass also wirklich führende Köpfe in der Technologie hergehen und sagen, wir müssen erstmal die Entwicklung von KI stoppen. Finde ich ganz spannend. Und das passt so ein bisschen zu dem, wie sich meine Entwickler verhalten. Also was wir bei Oppose machen ist, wir setzen an einer Stelle KI ein, und zwar genau da, wo wir versuchen, in den Daten, die wir sammeln, was ja irgendwie strukturierte und unstrukturierte Daten sind, wenn wir Kontext verstehen wollen, was für uns ganz wichtig ist, weil der Einsatz von Skills, die eine Person hat, hat aus unserer Sicht sehr viel mit dem Kontext, in dem ich diese Skills jetzt dann verwenden will, zu tun. Und diesen Kontext zu verstehen, das ist für uns sehr wichtig und da arbeiten wir tatsächlich mit KI. Die meisten Algorithmen, die wir entwickelt haben, wenn wir jetzt beispielsweise darüber nachdenken, was könnte denn der Marco, wenn er jetzt nicht mehr Softwareentwicklung machen will, was könnte der denn eigentlich noch Tolles machen? Also was sind so Jobrollen, Jobprofile, die zu ihm passen, die eben jetzt nichts damit zu tun haben, dann sind das eher mathematische Modelle, Algorithmen, die wir entwickeln, die eigentlich eher rechnen, statistische Verfahren benutzen und gar keine KI ins Kontext. Wenn ich mit meinen Entwicklern rede, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht so gerne KI, und das erinnert mich dann an den Artikel, weil die sagen, das ist eine Blackbox, da kippen wir irgendwas rein und hinten kommt was raus. Und warum das da rauskommt, wissen wir nicht.
Und dann kannst haben du das mit dem Kontext auch nochmal an einem Beispiel vielleicht erläutern? Also wie dann?
Ja, genau. Ja, klar, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, ich habe eine entsprechende Kombination an Skills und ich überlege jetzt beispielsweise meine Kombination an Skills und ich habe jetzt zwei Optionen. Ich könnte diese Kombination an Skills im Bereich Automotive einsetzen, weil wir es darüber heute schon hatten. Oder ich könnte auch in den Bereich Financial Services gehen. Dann ist für uns Automotive und Financial Services ein Kontext.
Ah, okay.
Und die Wirksamkeit meiner Skills, die ich habe, hat in dem Kontext Automotive, ist eine andere Wirksamkeit als die im Bereich Financial Services.
Okay.
Und was wir gucken ist, in welchen Kontext passt der Marco besser, weil wir einen Vorschlag geben und sagen, Marco, wenn du darüber nachdenkst, vielleicht in einem anderen Bereich Karriere zu machen, dann würden wir dir empfehlen, geh lieber in den Bereich Financial Services, weil der passt besser zu dir als Automotive. Selbst wenn ich in beiden Kontexten, wenn ich für beide Kontexte die Skills hätte, die es erfordert. Macht das einen Unterschied?
Und das sagt dann aber die KI, und aber wie man zu dem Ergebnis kommt, warum die KI auf das Ergebnis kommt, das ist das, was deine Entwickler sagen, das ist ein bisschen eine Blackbox, das ist nicht so klar nachvollziehbar.
Ja, genau. Aber das ist ein bisschen anders. Also jetzt bei der Berechnung selber, das ist eine reine Berechnung, die unser System macht, wo wir genau wissen, was das System rechnet, um zu sagen, Marco macht Financial Services und nicht Automotive.
Ja.
Was wir im Hintergrund machen, weil wir sammeln ja diese Daten, wir sind ja mit dieser multidimensionalen Datenplattform zugange, wo jeden Tag mehrere Millionen Daten hineinlaufen. Und diese Daten, bevor wir damit irgendwas rechnen, versuchen wir zu verstehen. Und in den Daten versuchen wir, Kontext zu lesen. Und das ist aber eher, um das System zu trainieren, um Daten besser zu verstehen. In der Berechnung selber, wenn wir jetzt Vorschläge generieren, setzen wir keine KI ein. Dann hat unser System schon Kontext verstanden und unser System weiß, Financial Services ist anders als Automotive. Aber das Zusammenbringen dann ist ein Algorithmus und ist eine Berechnung, von der wir ganz genau wissen, wie wir das ausrechnen. Und welche, welchen Anteil jetzt Fachkompetenz hat, welchen Anteil Methodenkompetenz hat, welchen Anteil meine Verhaltenskompetenz dabei spielt. Das können wir ganz genau sagen. Das ist auch wichtig, weil wir haben häufig Situationen bei Kunden, dass der Kunde sagt, okay, da kommt jetzt ein Vorschlag raus, warum ist es genau das? Und dann will ein Kunde verstehen, wie wir das ausrechnen. Und wenn ich dann ankomme und sage, naja, das ist eine KI und das ist eine Blackbox, wir tun da ein bisschen was rein und dann kommt was raus, dann glaube ich, viele Kunden, die wir haben, würden dann die Lösung nicht nutzen.
Okay.
Weil das ist so ein bisschen, und das ist auch, wenn ich meine Entwickler frage und denen sage so, ja, warum denn? Dann sagen die, ja, ich kann es nicht richtig erklären, es fühlt sich irgendwie komisch an.
Ja, man gibt was aus der Hand. Ja.
Genau. Und wenn ich jetzt erinnere ich mich an den Artikel, wo es jetzt gerade die Überlegung gibt, dass man erstmal für die nächsten 6 Monate KI nicht mehr weiterentwickelt, sondern sich erstmal Gedanken darüber gemacht, sind die Rahmenbedingungen für die Entwicklung von KI, weil viele das Gefühl haben, dass KI nicht mehr zu kontrollieren ist und sie irgendwann zu mächtig wird, angestoßen natürlich durch diese ganze ChatGPT-Geschichte, fangen jetzt dann doch die ersten an und sagen, ui, das ist alles ein bisschen spooky. Und ich habe eine ähnliche Entwicklung im Kleinen hier bei uns. Und deswegen sagen wir, wenn wir für den Kunden was ausrechnen, also jetzt für den Mitarbeiter ausrechnen, das sind Jobrollen, die zu dir passen, dann wissen wir genau, was gerechnet wird. Wenn wir versuchen, Daten zu verstehen, da setzen wir KI ein. Weil da sind mehrere Parameter und wir verstehen den Kontext auf unterschiedliche Art und Weise und konsolidieren das dann zusammen. Da ist es nicht so relevant. Und vor allen Dingen hängt da kein Entscheidungsvorschlag dran, den wir machen, sondern das einfach nur ein besseres Verstehen. Und da kann man KI ganz gut einsetzen. Das geht.
Okay, jetzt habe ich, als ich diese Podcast-Folge geplant habe, dem Podcast einen sehr ehrgeizigen Arbeitstitel gegeben. Mal schauen, ob es auch der finale Titel wird, aber der Titel lautete von mir, den ich im Kopf hatte, mit Daten, Lerner verstehen die 5 wichtigsten KPIs. Jetzt haben wir schon viel über Daten gesprochen. Könntest du jetzt 5 KPIs sagen, das sind die wichtigsten 5 Daten im Weiterbildungsbereich?
Das ist eine interessante Frage. Aus meiner Sicht steht immer viel in dem Kontext. Also jetzt habe ich den Kontext Weiterbildung, aber jetzt auch da ist wieder, was heißt denn Weiterbildung für mich? Heißt das, ich will mich weiterentwickeln im Sinne eines Upskillings oder eines Reskillings? Aber ich sag mal, wenn ich jetzt einfach gucke, was sind die 5 wichtigsten KPIs beziehungsweise die wichtigsten Daten, die ich brauche, um das gut machen zu können, dann brauche ich immer ein möglichst ganzheitliches Skillprofil der Personen, die ich weiterentwickeln will. Und das heißt für mich, ich brauche nicht nur Skills, die eine Person aktuell ausübt, sondern ich brauche Skills, die eine Person auch vielleicht in früheren beruflichen Kontexten entwickelt hat, gelernt hat, sich angeeignet hat oder auch Sachen, die aus dem persönlichen Bereich kommen. Ich muss wissen, welche Methoden-Skills haben die Personen und ich muss was wissen über die Verhaltenskompetenz der Person. Weil sonst bin ich der Meinung, kann ich Weiterbildung nicht gut, nicht zielgerichtet planen, im Sinne der Person. Dann, das heißt, das eine ist, ich brauche ein richtig gutes Verständnis über das Skillprofil der Mitarbeitenden, der Personen, die ich weiterbilden will. Und das nächste ist, ich muss wissen, wo soll die Reise hingehen. Also wohin will ich denn entwickeln? Was ist die Zielsetzung? Wenn die Zielsetzung nicht klar ist, dann wird es schwierig. Und die muss ich kennen. Und dann kommt ein zweites Thema oder ein Thema, was aus meiner Sicht super, super wichtig ist. Wenn wir weiterbilden, was bedeutet Weiterbildung in Bezug auf Verhaltenskompetenzen? Und da gibt es unterschiedliche Aspekte. Und auch das muss ich angucken ganz genau. Das eine ist, ich habe natürlich immer für eine bestimmte Jobrolle, die ich ausfülle, also ob ich jetzt, tatsächlich Entwickler bin und entwickle für mich oder ob ich jetzt eher, im Vertrieb tätig bin. Es sind 2 unterschiedliche Jobrollen, die 2 komplett unterschiedliche Anforderungsprofile an meine Verhaltenskompetenz haben. Das heißt, ich muss mich viel stärker mit der Verhaltenskompetenz beschäftigen und was sind eigentlich die Ziele, Bilder für jetzt entsprechende Jobrollen, was die Verhaltenskompetenz angeht. Und ich muss mir überlegen, was heißt Weiterbildung in diesem Kontext? Weil, vereinfache das mal ein bisschen, bei einem Hard Skill, also jetzt wirklich vereinfacht, kann ich sagen, der Marco hat den oder er hat ihn nicht. Da kann ich höchstens noch darüber sinnieren, hat er den jetzt als Anfänger oder als Experte, aber er hat ihn oder er hat ihn nicht. Eine Verhaltenskompetenz hat jeder. Und die Herausforderung vielmehr ist, wo ist denn die eigentlich, also in welchem Bereich ist die am Zielkorridor? Um auf das Beispiel zurückzugehen, nehmen wir jetzt meinetwegen eine Kommunikationsfähigkeit. Dann ist die Kommunikationsfähigkeit, wenn ich die auf einer Skala messen würde von 0 bis 10, für einen Entwickler vielleicht eher im Bereich 2 bis 3, ja, und für einen Vertriebler eher im Bereich 8 bis 10. So, und jetzt muss ich gucken, wo sind denn die Personen? Und dann ist die Frage, muss ich nach links, also in Richtung 2 bis 3 entwickeln oder muss ich nach rechts entwickeln? Das sind alles unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen. Und das besser zu verstehen und da Modelle zu bauen, das zu erfassen, zu messen und dann entsprechend zu entwickeln, das hat meines Erachtens einen wesentlichen Impact. Und dann sind die wichtigen KPIs, Mitarbeiterzufriedenheit und Performance im Unternehmen, dann Engagement, also brenne ich eigentlich für die Aufgabe, die ich habe. Und das sind Sachen, die wir dann in dem Kontext versuchen zu messen, um zu sagen, okay, ich bin mit meiner Weiterbildung auf dem richtigen Weg. Die Zufriedenheit ist da, die Performance in der Organisation ist da. Und das ist eigentlich das, worum es geht.
Okay, also zusammenfassend, erstmal muss man sich Gedanken machen eben über Methodenkompetenzen und Fachkompetenzen, aber eben auch die Verhaltenskompetenzen, also das Thema Soft Skills der Mitarbeiter, die sie aktuell haben, die sie früher hatten und dann eben auch, was will man als Unternehmen, also wo ist die Zielsetzung? Mhm. Und dann beim Outcome geht es eben darum, wie zufrieden sind die Mitarbeiter, wie ist ihr Engagement und wie ist die Performance im Unternehmen?
Genau.
Ganz grob jetzt kurz zusammengefasst, was du gesagt hast.
Ja, genau. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment, wenn wir mit Mitarbeitenden und mit Unternehmen zusammenarbeiten, das ist das. Das Unternehmen will immer irgendwie hohe Performance und hohe Zufriedenheit, der Mitarbeiter will auch Zufriedenheit und der will Perspektive. Ja? Und das ist so das, worum es geht.
Jetzt noch ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, wo du über die psychologischen Tests, also gerade bei der Verhaltenskompetenz gesprochen hast, ist so das Thema Datenschutz einfach. Und wie kann man sowas meistern? Also worauf müssen Unternehmen da achten, wenn sie jetzt anfangen, diese ganzen Daten zu erheben?
Genau. Also das Wichtigste ist, ich sag mal, das ist dann natürlich ein Grundsatz, den wir jetzt uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, unsere Anwendung ist grundsätzlich erstmal datenschutzkonform aufgebaut. Das heißt, wir haben in dieser multidimensionalen Datenplattform, die wir einsetzen, kein einziges personenbezogenes Datum. Es geht alles anonymisiert rein, weil da interessiert uns gar nicht die Person. In der Anwendung selber, für das ganze Thema Verhaltenskompetenz, das ist ein bisschen natürlich nochmal so ein heikles Thema, weil da wird etwas gemessen, wo, ich sag mal, einmal ich natürlich die Daten schützen muss und das kann ich auf eine technische Art und Weise machen. Das ist, ich sag mal, eigentlich noch der einfachere Part. Das nächste ist, dass wir mit den Daten rechnen. Das sind Rohwerte, die unsere Anwendung verarbeitet. Auch da kriegt eigentlich keiner wirklich, ich sag mal, also das kann ich auch noch ganz gut schützen. Und dann kommt aber ein anderes Thema, dass das Ganze natürlich dann irgendwie, weil es geht ja in Richtung Performance und da fließt die Verhaltenskompetenz damit rein und dann natürlich auch das Verhaltensprofil ist die Frage, mache ich das öffentlich? Also sieht das mein Vorgesetzter ja oder nein? Wer darf die Daten denn jetzt sehen? Aber es ist eigentlich eher weniger ein Datenschutzthema, sondern eher so ein, wie gehe ich eigentlich mit Blick auf, datenschutzkonformer Umgang, ethische Aspekte, wie gehe ich eigentlich mit den Daten um, die ich da sammle? Und mit dem, was ich daraus generiere. Ne? Deswegen zeigen wir das oft gar nicht, sondern machen dann nur Vorschläge und die Unternehmen müssen dann selber entscheiden, wer kann es sehen, wer darf es sehen. Und das ist eher so ein Umgang mit Verhaltenskompetenz in solchen Sachen, Umgang mit Rankings, mit der Tatsache, dass jetzt einer vielleicht, ich sag mal, eine geringere Performance bringt, ist ja erstmal gar nicht das, worum es geht, sondern ich muss es ja wissen, dass ich dann sagen kann, aha, und das sind die Maßnahmen, die ich einleiten muss, damit die Performance steigt.
Ja.
Also haben wir eigentlich weniger ein Datenschutzthema, sondern eher so ein Thema, wie gehen wir eigentlich mit Daten um? Und zwar vielleicht eher so ein gesellschaftspolitisches Thema, keine Ahnung. Also die Diskussionen, die wir da haben, sind eher weniger mit dem Datenschutz. Unser Datenschutzbeauftragter und auch der von unseren Kunden, die sagen, hey, ist alles safe, Datenschutz wird überhaupt umgesetzt.
Sieh. Ja.
Und dann kommt die Personalvertretung.
Ich glaube, für eine gesellschaftspolitische Diskussion fehlt uns tatsächlich jetzt hier die Zeit im Podcast, auch wenn ich super spannend finde. Aber wir sind schon relativ am Ende von der Zeit, sage ich mal. Und deswegen, wir haben mit den persönlichen Daten gestartet. Ich würde auch gerne mit den persönlichen Daten schließen. Und zwar, wie lautet dein Tipp für die Zuhörenden? Wie lassen sich Daten für die persönliche Weiterbildung nutzen?
Für die Zuhörer, für die das interessant ist, ich kann wirklich nur empfehlen, tatsächlich Daten zu nutzen. Jetzt auch bei dem, was wir machen. Und wir stellen diese Daten ja zur Verfügung, diese Daten zu nutzen, weil ich kriege damit Informationen dann über Entwicklungen, die ich selber nicht in der Lage bin zu erheben. Und kann die einfließen lassen in meine Entscheidungsprozesse. Ob das jetzt ein persönlicher ist, was ist eigentlich meine persönliche Karriere, die ich irgendwie, meine Laufbahn, die ich einschlagen will. Und wenn ich diese Daten mit, ich sag mal, zu Rate ziehe, ich würde es mal so formulieren, glaube ich, dass dann bessere Entscheidungen getroffen werden. Also ich werde Job- und Karriereentscheidungen treffen, die viel, viel besser zu mir passen und die viel, viel mehr Spaß machen. Und genauso für Unternehmen. Wenn Unternehmen diese Daten nutzen, eben dann Entscheidungen für ihre Mitarbeitenden zu treffen oder gemeinsam mit Mitarbeitenden, führt das einfach zu einer höheren Zufriedenheit und zu mehr Spaß an der Arbeit.
Also deswegen, der Tipp ist so ein bisschen, sammelt Daten und überlegt euch, was sind die wichtigen Daten und nutzt sie auch für euch.
Genau, also sammelt Daten oder sucht euch jemanden, der sammelt, der Daten sammelt. Man kann ja viele Daten auch irgendwie dann schon im Internet frei zugänglich irgendwie finden, weil meine These dazu ist, es ist so eine Dynamik im Markt und ich kann nicht alles wissen. Und die Daten, die wir haben, also wir haben häufig so Effekte, wenn wir das erste Mal in die Daten reingucken, wo ich dann selber denke, so wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also sehr interessant. Ja? Und solche Daten dann zu nutzen, führt am Ende zu besseren Entscheidungen. Okay. Und deswegen kann ich nur empfehlen, Daten sammeln, überlegen, was sind relevante Daten für das, was ich jetzt eigentlich gerade machen oder entscheiden möchte. Darüber Daten zu sammeln, diese Daten irgendwie auszuwerten oder schon ausgewertete Daten zu nutzen und das dann mit in den Entscheidungsprozess einfließen lassen. Es wird zukünftig viel, viel mehr dahin gehen, dass man Daten nutzt, um einfach bessere Entscheidungen zu treffen.
Okay, super, vielen Dank. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage. Und zwar, wen nominierst du als potenziellen Gast für ein Podcast-Interview zu den Themen Weiterbildung, Digitalisieren, Lernen oder E-Learning?
Interessante Frage. Da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Also sofort fällt mir jemand ein, der sitzt allerdings in Amerika, ist mein Mentor und Coach und auch bei uns im Advisory Board, der sich viel mit dem Thema Digitalisierung und Daten und wie kann man Daten in Weiterbildung nutzen, beschäftigt. Super spannend, mit dem sich zu unterhalten. Ansonsten fällt mir ein, in Deutschland, ich hatte vor einigen Wochen ein super spannendes Gespräch mit einem Menschen hier aus Heidelberg, ein Nachbar von mir, Thomas Otter. Das war das beste Gespräch, was ich, glaube ich, in den letzten 2,5 Jahren hatte. Wir haben uns echt super anregend unterhalten über genau diese Themen, Skills, entwickelt man Skills, Digitalisierung, welche Rolle spielen Skills, wie muss ich Skills einsetzen, was dann hinterher am Ende natürlich Themen Weiterbildung, Digitalisierung reinfließt. Und er selber ist als Investor auch an verschiedenen Unternehmen beteiligt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Super spannender Gesprächspartner.
Super, vielen Dank, Marco. Dann danke dir für die ganzen spannenden Insights und deine Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr die Folge liked, teilt und kommentiert. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Das heißt, ihr könnt euch nächsten Monat auf eine neue Folge zum Thema E-Learning, Weiterbildung, Lernen, Digitalisierung freuen. In dem Sinne, stay tuned!